herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und damit natürlich Podcast Monday. Am Wochenende wurde wieder gespielt in der Bundesliga und auch in der Premier League. Im speziellen Maße dort im League Cup Finale. Dort traf Chelsea London auf Manchester City mit Pep Guardiola. Und da gab es eine spezielle Szene, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und ihr habt schon gehört, ich sage ich, denn mein kongenialer Partner, der ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Der ist gerade auf Heimaturlaub. Ja, in einer Bergregion in der Türkei, wo das so richtig liegt. Asiatischer Teil, hat er mir gesagt, aber wo das so richtig liegt, weiß ich nicht. Er glaube ich selber auch nicht, denn er hat dort kein WLAN und deswegen gibt es hier das Dilemma, dass ich das heute hier alleine mal probieren darf und euch unterhalten darf. Da freue ich mich natürlich drüber, dass Mert mir den Spot da auch mal gibt. Sonst redet er ja sehr gern sehr viel und ist für mich aber natürlich trotzdem ein bisschen schade, dass ich ihn da nicht ins Messer laufen kann und auch, dass die übliche Frage nach dem, wie geht's dir, ausfällt, denn Mert ist ja einer der wenigen, der mich dann auch mal fragt. Für mich natürlich ein besonderes Gefühl, aber gut, fackeln wir nicht lang rum. Beginnen wir direkt mit dem ersten Spiel vom Spieltag. Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart gab es am Freitag und das war eine muntere Partie, zumindest in der ersten Halbzeit, denn da legte der VfB gleich los wie die Feuerwehr. Zuba, die Leihgabe von der TSG Hoffenheim, sorgte da in der zweiten Minute nach einem schönen Sololauf von ihm durch die Bremer Hintermannschaft für den 1:0 Treffer. Und die Bremer hatten dann die bessere Antwort parat in der 45. durch Davy Klaassen. Ein Hammer, wie er im Buche steht. Schöner Strich, schön abgezogen. Und da hatte Ron-Robert Zieler keine Chance, den noch zu erreichen, den Ball. Denn er hatte auch ein bisschen geflattert. Ja, und für die Bremer, nichtsdestotrotz, auch wenn man da ausgleicht, in der zweiten Halbzeit nicht mehr die zwingenden Möglichkeiten und auch kein Fortune im Abschluss. Nuri Sahin hatte noch eine Chance, um das kurz auf den Punkt zu bringen, aber mehr war da nicht drin. Und letztendlich muss man dann sagen, wenn man sich die Tabellensituation anschaut, auch wenn die Bremer jetzt einen Punkt mitnehmen da aus dem Freitagsspiel, ist das natürlich deutlich zu wenig. Man zieht zwar an der Hertha vorbei, die mussten ja bei den Bayern ran, aber im Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten, wie es der VfB Stuttgart nun mal ist in dieser Saison, ist das natürlich deutlich zu wenig und da werden auch die ersten kritischen Stimmen wieder laut. Florian Kohfeldt hat im Interview nach dem Spiel gesagt, dass das natürlich Kindergarten war, wie sich die Bremer Mannschaft da beim 1:0 Gegentreffer verhalten hat. Taktisch sehr, sehr schlecht, aus einem geordneten Pressingspielzug, wie er es nannte, haben einige dort die Laufwege, im Speziellen glaube ich Nuri Sahin meinte er damit, nicht mitgemacht und dann ist das natürlich bitter, weil das kostet Punkte und die hätte Werder Bremen gerade im Kampf um die Europa League Plätze, um die es ja doch noch gehen sollte für die Bremer, bitter nötig gehabt und deswegen ist das natürlich zwar ein Punktgewinn, aber wenn man auf die Tabelle blickt, dann sind das schon zwei verlorene Punkte, gerade weil der Gegner halt Stuttgart hieß und die Stuttgarter mit Thomas Hitzlsperger jetzt ein wenig Euphorie, einen Punkt geholt in Bremen, aber so richtig kann man dann nicht zufrieden sein, denn es ist die Bilanz eines Absteigers, es ist die schlechteste Bilanz eines Trainers, die es beim VfB Stuttgart je gegeben hat. Da dürfte Markus Weinzierl nicht glücklich drüber sein, wie das aktuell läuft und es ist jetzt wirklich bitter nötig für die Schwaben mal wieder Punkte zu holen. Da können wir ja mal gucken, gegen wen es da nächste Woche geht. Für die Stuttgarter, da geht es gegen Hannover sogar, also ein 6-Punkte-Spiel, wie man es immer so schön nennt. Da müssen dann auf jeden Fall 3 Punkte her. Allerdings schätze ich die Hannoveraner noch schlechter ein, warum und weshalb. Dazu kommen wir sicherlich dann, wenn wir auf das Spiel Hannover gegen Frankfurt vom aktuellen Spieltag blicken. Da können wir jetzt weitermachen, sind wir mit den Stuttgartern und den Bremern durch. Machen wir weiter mit der ersten faustdicken Überraschung vielleicht für einige. Zumindest von der Tradition oder dem Namen her auf dem Blatt Papier, nämlich die Mainzer gewinnen zu Hause 3:0 gegen Merz Mannschaft, gegen Dominik Tedesco und nicht nur das Spiel haben sie verloren, sondern auch Christian Heidel, der hat seinen Rücktritt angekündigt in dieser Woche beziehungsweise nach dem Spiel und hat gesagt, er wird die Schalker zum Saisonende verlassen und hat jetzt noch genug Zeit, wenn es dann einen Nachfolger gibt in den nächsten Wochen, denjenigen noch einzuarbeiten. Bin gespannt, ob die das dann auch bis zum Ende über die Bühne bringen, aber das denke ich schon, denn Christian Heidel, auch wenn er hier mal ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist, doch immer schon ein bodenständiger Typ, der sein Ding da durchzieht. Und ja, tut mir ein bisschen leid für ihn, dass das jetzt alles so beim FC Schalke nicht funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Dann bei Mainz 05 hat er wirklich gute Arbeit gemacht. Aber Schalke ist dann wirklich dann doch nochmal ein anderes Umfeld. Und ich glaube, das hat Christian Heidel dann auch in den letzten Monaten zu spüren bekommen. Denn ja, seine Zeit am Anfang war vielleicht auch nicht ganz einfach, aber er hat das immer souverän gelöst. Aber momentan muss man dann sagen, die Mannschaft, die jetzt dort auf dem Platz steht, hat er komplett zusammengestellt. Und dass das alles nicht so richtig funktioniert, ja, das lässt sich aufgrund der Tabellensituation sicherlich nicht absprechen. Ja, er ist so ein bisschen auch der Leidtragende davon, dass einige Transfers nicht gegriffen haben, einige Transfers auch mit sich selber so ein bisschen beschäftigt sind. Ich denke da jetzt mal an Amin Harit, der in der letzten Saison noch super funktioniert hat, aber jetzt nach seinem, ja, nach diesem Zwischenfall, wo er einen Menschen überfahren hat, und, da hatte er sicherlich viele Probleme mit sich selber. Und ja, das ist jetzt nur so ein Paradebeispiel für einen Transfer, der nicht geklappt hat. Oder auch Sebastian Rudi, der in den letzten Wochen da tja, scharf in die Kritik genommen wurde. Allerdings lässt sich da für mich auch nicht die Schuld von Dominik Tedesco absprechen, denn jetzt alles auf Christian Heidel zu projizieren, das wäre mir dann doch zu einfach beim FC Schalke 04, denn ich denke schon, dass auch Tedesco da Mitspracherecht haben wird, was die Transfers angeht. Und ja, spielerisch ist das einfach dünn. Und ja, die Mainzer, die gewinnen da 3 zu 0 und wissen gar nicht so richtig wie, kriegen dann natürlich auch das erste, ja, mustergültig aufgelegt. Daniel Caligiuri verliert rechts ja, in der eigenen Hälfte, da im ersten Drittel den Ball, und dann geht es ganz schnell, kommt ein Pass in die Mitte und Onisivo, ja, der steht da völlig frei im Strafraum und macht den dann eiskalt rein. Es gab natürlich wieder den Torwartwechsel. Nübel war zurück in der Startformation, Ralf Fährmann wieder auf der Bank, der wohl auch das Rückspiel gegen ja, Manchester City bekommen wird. Da ja Schalke mit einer guten Performance, aber leider dann auch ja, in Überzahl die letzten 10 Minuten nicht durchgehalten, nur noch zwei Gegentore gefangen. Unglücklich gelaufen das Spiel am Ende dann für die Schalker, und ja, unglücklich dann auch gelaufen die erste Szene dort im Spiel gegen Mainz jetzt, und der Abschluss von Onisivo dann eiskalt. Ja, weiß ich auch nicht, seit wann Schalke da hinten rausspielt. War ich selber auch überrascht, als ich das im Nachhinein gesehen habe. Ja, und letztendlich die Mainzer wirklich, Sandro Schwarz hat seinen Vertrag verlängert um 3 Jahre und deswegen passend 3 Tore. Ja, den nehme ich jetzt mal so mit, den Spruch. Und ja, dass die Mainzer einen guten Job machen in der Saison, das wissen wir. Jetzt mit 30 Punkten auf Tabellenplatz 11. Also da ist man wirklich schon so gut wie durch, denn die Stuttgarter haben 16 Punkte und sind damit schon 14 Punkte weg. Also da wird bei den Mainzern natürlich nichts mehr anbrennen. Da können wir auch schon gratulieren, oder kann ich schon gratulieren zum Klassenerhalt. Ja, und eine Mannschaft, die da auch einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat, ist die Mannschaft von Christian Streich am Wochenende. Da gab es zu Hause ein 5:1 gegen den FC Augsburg. Ja, für FC Augsburg hat Rani Khedira noch ein Tor gemacht. Sami Khedira ja letzte Woche am Herzen operiert. Das ging alles ziemlich schnell, aber zum Glück alles auf dem richtigen Weg. Und Rani Khedira ja, schickte da nochmal mit dem Tor die Grüße, auch wenn es dann nur das 1:5 war. Ja, aber die Freiburger viel zu stark an diesem Tag. Nils Petersen in Top-Verfassung hat da genetzt, hätte sogar noch den dritten machen können, kurz vor Schluss. Trifft da allerdings das Außennetz. Ja, nichtsdestotrotz wirklich eine, ja, sehr, sehr gute Performance der Freiburger auch. Ja, Vincenzo Grifo streichelt den Ball da rein beim Freistoß, Traumfreistoßtor genau in den Giebel. Und ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, da habe ich auch schon mit ein, zwei Leuten von euch bei Instagram oder auch privat drüber gesprochen, haben mich darauf angesprochen. Luca Waldschmidt, ja, der hat schon 7 Saisontore und auch in diesem Spiel hat er wieder vollstreckt und den macht er ja richtig, richtig stark. Ein Hammer von ihm. Und das wird Christian Streich natürlich gefreut haben. Allerdings, ja, schon 7 Saisontore wird da sicherlich auf den Zettel von anderen Bundesligisten inzwischen stehen. Und die Freiburger, ja, setzen sich damit natürlich ein bisschen vor Schalke ab. 4 Punkte jetzt mit 27 Punkten, die Freiburger auf Platz 13. Das sieht dann doch sehr gut aus. Gerade halt auch, weil das gegen Augsburg jetzt ein richtungsweisendes Spiel war. Hätte man da verloren, wäre das zwischen Augsburg und Freiburg natürlich auch wieder entsprechend enger geworden. Allerdings die Augsburger, ja, wie in den letzten Wochen, hinten wirklich lethargisch und ja, einfach einfach wirklich überfordert und deswegen ja, völlig zu Recht in dieser Saison im Abstiegskampf. Manuel Baum ist auch so ein bisschen ratlos teilweise an der Seitenlinie. Ja, also da geht irgendwie nichts. Hat so ein bisschen angefangen letztes Jahr schon mit dem Theater von Kajubi, hat sich dann im Winter wieder durchgezogen, dann auch Hinteregger mit der Kritik und und. Also da ist so ein bisschen Trubel drin. Die Augsburger sollten gut daran tun, sich an ihre Tugenden zu erinnern aus den letzten Jahren und dann vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe wieder ins Umfeld zu bringen. Und ja, Jens Lehmann wirkte da auch leicht angefressen auf der Bank. Hat mir natürlich gut gefallen, dass er da so mitgeht. Ja, also ich wünsche den Augsburgern jetzt in den nächsten Wochen nochmal einen Aufschwung. Denn sonst wird es vielleicht wirklich nochmal eng, wenn der VfB, der wird punkten nächste Woche gegen Hannover, da bin ich mir sicher. Und dann könnte es doch nochmal eng werden für die Augsburger. Können wir auch nochmal schauen, gegen wen die spielen nächste Woche. Ja, da kommt Borussia Dortmund. Also da wird tendenziell eher wenig möglich sein in Richtung 3 Punkte. Ja, das ist natürlich dann umso bitterer die Niederlage der Augsburger, denn ich glaube auch danach kommt der Gladbach oder so. Ja, sollte man jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder sich an die Tugenden erinnern. Und ja, eine Mannschaft, die ihre Tugenden aktuell ja, völlig außen vor lässt, ist Borussia Mönchengladbach. Die verlieren zu Hause nämlich 3:0 gegen die Wölfe. Und so langsam ist das ein bisschen freier Fall bei den Gladbachern. Ja, Leipzig ist jetzt dran auf 2 Punkte, um die sichere Champions League abzusichern. Und Wolfsburg, ja, auch Wolfsburg ist mit großen Schritten durch diesen Sieg, ja, auf Platz 5 und jetzt nur noch 3 Punkte von der Champions League entfernt. Und das wäre ja mehr als eine faustdicke Überraschung. Ja, die Wölfe wirklich in der ersten Halbzeit überlaufen von den Gladbachern. Aber ja, wie es dann so oft ist im Fußball, jetzt muss ich mich einer Phrase ja, betätigen. Wenn man vorne die Dinger nicht macht, dann wird man hinten bestraft, dann kriegt man sie hinten. Und so ist es auch gewesen in diesem Spiel. Denn die Gladbacher mit einer wirklich furiosen ersten Anfangsstunde, halben Stunde. Und ja, Lattentreffer von Neuhaus, dann auch nochmal auf der Linie geklärt von Robin Knoche von Neuhaus. Und ja, dann schlägt auf der anderen Seite Yannick Gerrard zu und macht das 1:0 kurz vor der Pause. Und dann waren die Gladbacher so ein bisschen ja, außer der Spur und dann machen es die Wölfe einfach wirklich eiskalt und teilweise wirklich ja, sowas von bodenlos schlecht verteidigt. Also Elvedi hinten. Kommt ein langer Ball und er will den nicht so richtig weghauen. Er will den so über Memedi rüberspitzeln, spitzelt ihn aber gegen seine Brust und Memedi nimmt den einfach mit und kann ihn dann locker reinschieben. Und das war so der Anfang vom Ende. Und dann schlägt Memedi nochmal mit dem Kopfball zu und da wird auch nicht richtig hingegangen. Ja, Oscar Wendt. Ja, das ist dann wirklich Alibi. Stand er nur da und so agiere ich auch gerne mit dem Kopfball. Sieht mein Trainer auch nicht so gerne und da habe ich mich ein bisschen erinnert an mich gefühlt, was da los war beim 3:0. Also geht da nicht richtig hin und dann ja, kann Memedi ganz locker einköpfen zum 3:0. Tat mir eigentlich nur Yannick Sommer ein bisschen leid im Tor, der dann so eine Dinger kriegen muss. Allerdings, einziger Lichtblick bei den Gladbachern, Lars Stindl, wirklich eine hervorragende Partie von ihm. Klingt jetzt komisch beim 3:0, aber der hat so viele hundertprozentige Chancen vorbereitet, auch. Für Hazard hat er noch einen aufgelegt, für Neuhaus das Lattending hat er aufgelegt und und. Da gab es noch etliche Szenen, wo es zu Torchancen kam über Lars Stindl. Und ja, das ist natürlich schade jetzt für die Gladbacher, dass man so abschenkt, gerade in einem Heimspiel. Aber die Wölfe muss man auch nochmal herausheben, wirklich in sehr, sehr guter Verfassung in den letzten Wochen. Und auf 3 Punkten, da habe ich selber mir gerade über die Augen streichen müssen, auf 3 Punkten dran an der Champions League, ja, das ist mehr als ordentlich, was Bruno Labbadia da abliefert. Das scheint zu funktionieren und nächste Woche ja Schicksalsspiel gegen die Bremer, so ein bisschen Derby-Feeling. Wolfsburg gegen Bremen am Sonntag und das wird natürlich spannend, gerade auch, weil wir die Bremer Situation oder ich die Bremer Situation heute schon angesprochen habe. Das wird ein heißes Duell und da kann Wolfsburg schon einen Riesenschritt Richtung Champions League machen, obwohl ja die Leipziger spielen bei Nürnberg. Ja, da traue ich den Bullen auch 3 Punkte zu. Allerdings, ja, Gladbach zu Hause gegen Bayern. Da ist also der Schritt nach vorne für die Wölfe durchaus möglich. Deswegen umso bitterer jetzt die Niederlage Gladbacher und wirklich auch von der Leistung kann das nicht sein, was Dieter Hecking vorhat. Und da bin ich gespannt, wie er da den Karren aus dem Dreck zieht aktuell. Denn hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und jetzt könnte ich noch eine Floskel bringen. Aber machen wir lieber mal weiter. Denn die Bayern, ja, nach starker Performance in der Champions League haben sie mich sehr überrascht. Hätten wir beide nicht mit gerechnet, kann ich jetzt auch für Mert sprechen mit diesem 0:0 bei Liverpool. Defensiv da wirklich sehr, sehr stabil. Mats Hummels muss man auch nochmal loben da mit einer wirklich sehr, sehr guten Partie. Hat jetzt gegen die Hertha Grippe geschwächt gefehlt. Kennen wir natürlich aus dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Da hat er ja mit leichter Erkältungssymptomatik gespielt und diesmal lieber nicht. Und das hat er völlig richtig entschieden. Denn der Mann der Woche, so hat Hasan Salihamidžić ihn genannt, den Spieler der Woche bei den Bayern, Javi Martinez. Er durfte wieder glänzen gegen Liverpool. Überragend, ja, also Mats Hummels neben ihm sehr gut, aber Javi Martinez für mich wirklich der überragende Mann. Hat alles abgefangen, was man abfangen konnte, jeden Zweikampf angenommen und gewonnen. Hatte die besten Zweikampfwerte natürlich in diesem Spiel und war brutal. Und jetzt auch gegen die Hertha netzt er ein, macht das Kopfballtor, zeigt da auf seinen Namen beim Jubel. Ja, stand ja oft in der Kritik, gerade auch in der Winterpause haben dann viele gesagt, ist er noch gut genug? Und da gab es schon erste Wechselgerüchte zu seinem alten Club. Allerdings, ja, straft er jetzt alle Kritiker Lügen und wer ihn noch nicht so richtig ja, wertschätzen gelernt hat beim FC Bayern, der sollte sich wirklich mal ein Spiel von ihm angucken. Also der ist wirklich immer konstant, defensiv sowas von stark, eine Maschine. Und wie auch die Bälle, also erobert die Bälle, spielt sie zum Nebenmann, das ist sein Job und das macht er brutal wirklich. Und deswegen freut es mich natürlich, dass er hier den Siegtreffer erzielen konnte für die Bayern, auch für die Liga. Ja, die Bayern jetzt 3 Punkte noch hinter Dortmund, aber es ist wieder spannend. Und ja, das macht doch für alle auf jeden Fall mehr Spaß, als wenn das jetzt wieder mit noch Riesenpunkten Unterschied wäre. Jetzt kann man jeden Spieltag darauf warten, dass da was passiert und da Stimmung reinkommt. Und das ist doch schön. Die Hertha, ja, haben sich ein bisschen geärgert über den Schiedsrichter. Paul Dardai hat da ein, zwei Situationen ein bisschen anders gesehen. Nach dem Spiel dann aber doch versöhnlich mit Niko Kovac. Ich denke, Paul Dardai hat sich da auch jetzt, ja, vielleicht einen Punkt hätte er noch gern mitgenommen, aber mit dem Sieg hat man sicherlich da nicht gerechnet für die Hertha. Und jetzt ist die Hertha so ein bisschen, ja, zu der Rolle verkommen, die ich schon so ein bisschen angekündigt hatte. Jetzt kann ich es ja sagen, Mert ist ja heute nicht da in seiner Abwesenheit. Ja, die graue Maus, sie bleibt bestehen. Sie ist jetzt auf Platz 10, also mehr Mittelmaß geht ja fast gar nicht. Und ja, mit 32 Punkten. Leverkusen hat 36, die kratzen ja an der Euroleague. Eintracht Frankfurt hat 37. Da muss jetzt so ein kleiner Lauf wie in der Hinrunde müsste jetzt kommen. Man hat jetzt als nächste Woche hat man Heimspiel gegen Mainz 05. Also da ist vielleicht wieder was drin. Ja, allerdings ist das nicht das Gelbe vom Ei und das wissen die Hertha, Verantwortlichen natürlich auch und Paul Dardai. Ja, Davie Selke hätte fast wieder ein Tor erzielt. Joshua Kimmich hat da noch gerettet auf der Linie und das war auch so die beste Möglichkeit für die Hertha. Viel mehr ist nicht bei rumgekommen. Für die Bayern natürlich wieder ja, kleines Wehwehchen da bei Kingsley Coman. Muskelfaserriss hat er sich zugezogen in dem Spiel. Natürlich da ja, ein bisschen negativ Moment. Sehr schade. Gerade weil er in den letzten Wochen natürlich immer besser in den Schwung gekommen ist und auch für die Champions League ja wichtig wäre. Mal schauen, wie lange das dann alles dauert. Ja, Uli Hoeneß war zu Gast im Doppelpass und hat da einige Aussagen getätigt, was die Kaderplanung anbetrifft bei den Bayern. Hat gesagt, in der nächsten, wenn ihr wüsstet, was wir schon alles sicher haben, hat natürlich für Furore gesorgt, diese Aussage. Ja, vielleicht hört ihr es gerade, ich schmunze schon ein bisschen. Bin da sehr gespannt, was die Bayern da machen werden. Die haben mir lange angekündigt, dass sie viel gespart haben und dann im nächsten Sommer wirklich raushauen wollen. Kann für uns alle ja nur gut sein, wenn es da in der Liga ein bisschen zur Sache geht. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ein, zwei Spieler aus anderen Ligen in die Bundesliga kommen und nicht nur bei den anderen Vereinen gewildert wird. Das wird es sicherlich immer geben, aber dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Namen aus dem ja, aus anderen Ligen, um einfach die Bundesliga wieder ein bisschen attraktiver zu machen. Da bin ich sehr gespannt. Also Uli Hoeneß, wer es nicht gesehen hat, kann sich ja da mal so ein bisschen Ausschnitte reinziehen vom Doppelpass. War auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Runde. Die anderen, die da mit dabei saßen, unter anderem Marcel Reif. Und ja, da gab es noch diverse Pressevertreter. Da hat man schon gemerkt, Uli Hoeneß hat so einen gewissen Status, auch natürlich im Münchner Publikum kam er sehr gut an. Alle Aussagen von ihm wurden da ja beklatscht und bejubelt. Und die anderen, die da so nebendran saßen, die haben da ihm eigentlich auch immer nur zugesprochen und so ein bisschen gelächelt und zugeprostet. Ja, war ein bisschen skurril. Allerdings Uli Hoeneß, ja, wie man ihn kennt, abgeklärt, klare Aussagen, auch immer so ein bisschen bockig. Dann auf Nachfragen nach einzelnen Spielern. Timo Werner, ja, ist das ein Fußballspieler, hat er gesagt. Ja, also war auf jeden Fall unterhaltsam. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, wenn es euch interessiert. Und was auch unterhaltsam war, war das 2:1 von Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg. Da ging es richtig zur Sache. Und da wollen wir auch mal einen herausheben bei den Nürnbergern. Martinha letzte Woche schon sehr, sehr gut gehalten und den Punkt gerettet gegen die Dortmunder. Und auch dieses Wochenende war er wieder absolut in Top-Verfassung, wurde dann bezwungen von seinem eigenen Mitspieler. Und das ist natürlich super ärgerlich, denn die Nürnberger, räumen wir das Spiel mal von vorne auf. Früh in Unterzahl, rote Karte gegen Pereira, Tätlichkeit, ja, da gab es einen Schlag in die Tiefenregionen. Ja, beim Boxen ist das nicht erlaubt und auch beim Fußball will man das ungern sehen. Und deswegen gab es da ganz, ganz schnell die rote Karte. Und die Nürnberger dann in Unterzahl, gehen dann aber durch einen wirklich ja, sehr sehenswerten Treffer von Ewald Löwen in Führung. Ja, fast Dropkick nimmt er den da. Sehr schönes Ding. Und dann ist den Düsseldorfern lange nichts eingefallen, bis zu diesem Eigentor von Everton, von den Nürnbergern. Flanke, und eigentlich muss er da gar nicht hin. Der Ball wäre sicher in Martinas Armen gelandet, denn kein Düsseldorfer war hinter ihm, um den Ball zu verwerten. Aber ja. Das weiß man als Verteidiger manchmal nicht, manchmal hört man es nicht. Vororientierung hat da nicht so gestimmt, denn er verlängert das Ding und das schlägt dann unglücklich hinten ein. Und dann hat man gemerkt, okay, bei den Nürnbergern gehen die Gedanken los. Man hat so ein bisschen geschwommen und konnte auch dann nicht mehr ja, die Defensive so stabil halten, das Tempo nicht mehr gehen. Und ja, die Düsseldorfer machen dann eiskalt in Form von Eiern in seinem 50. Bundesligaspiel. Das 2:1, super getretener Freischuss und Ayan ist am ersten Pfosten und nagelt den da rein. Keine Chance für Martinha. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter für die Nürnberger, die die rote Laterne da jetzt ja wirklich schon entzündet haben und die leuchtet da in Nürnberg und wird da wohl auch erstmal bleiben. Auch wenn ja die Punkte zum Relegationsplatz, um den ich ja den Kampf ausgerufen habe für die Nürnberger in der letzten Woche, da fehlen zwar immer nur noch 3 Punkte, aber wie gesagt, nächste Woche Schicksalsspiel Stuttgart gegen Hannover und die Nürnberger zu Hause gegen die Bullen. Deswegen ja, ist das wirklich eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition und sehr schade. Gerade in so einem Spiel hätte man dann doch vielleicht nochmal was mitnehmen können, gerade wenn man 1:0 geführt hat. Aber die rote Karte ist natürlich dann auch, ja, da merkt man dann am Ende dann die Kraftverluste bei Nürnberg. Und dass man da fast das ganze Spiel zu zehnt machen musste. Und das ist sehr, sehr schade für die Nürnberger. Und Hanno Behrens, der Kapitän der Nürnberger, hat in den letzten Wochen gesagt, ja, er kommt viel Scheiße zusammen aktuell, aber wir müssen weitermachen und das Beste probieren noch rauszuholen. Damit hat er natürlich völlig recht. Und ja, das Beste rauszuholen, das machen aktuell die Frankfurter. Merz-Mannschaft, ja, die marschieren, das ist unglaublich mit Adi Hütter, die sind so gut vorne und schlagen Hannover 96 auswärts 3:0, nachdem sie auch schon in der Europa League letzte Woche richtig zugeschlagen haben. Da haben das Wundertrio ja wieder vorne alle getroffen. Da gab es ja ein 4:1 und jetzt hat man Inter Mailand in der nächsten Runde. Das ist auch ein geiles Los, also wird auf jeden Fall unterhaltsam. Und ich glaube, die Frankfurter, ich traue denen das durchaus zu, dass sie Inter Mailand da ja, aus der Euroleague kegeln. Denn aktuell sind sie ja für mich die Mannschaft der Stunde in einer Verfassung wirklich sehr, sehr stark. Und natürlich war es jetzt nur Hannover 96, aber auch da hat man wieder performt. Ich weiß zwar nicht, wo die ganzen Löcher da in der Defensive herkamen bei den Hannoveranern, denn so viele Schweizer haben sie ja gar nicht, dass das da so löchrig sein kann. Geiler Gag an der Stelle. Also Wahnsinn. Wirklich, wenn man sich die Szenen und die Highlights von dem Spiel nochmal anguckt, Also da gab es mindestens vier Szenen, wo Jovic und Rebic alleine auf Esser zulaufen, der mir da wirklich nur leid tun kann, denn er wirklich immer noch einer der besseren Hannoveraner. Und ja, das ist wirklich deprimierend. Also was die Defensive da abruft von Hannover 96, ist unterirdisch und ist nicht erstklassig. Und Thomas Doll, ja, ich glaube, der wird so langsam denken, was habe ich hier gemacht? Ich bin zwar wieder zurück im deutschen Fußball, aber das ist wirklich bitter. Natürlich spielt man gegen Frankfurt, aber zu Hause dann so zu performen, ja, das ist einfach zu wenig. Da fehlen mir auch wieder die Tugenden, komme ich wieder drauf zurück. Ja, Einsatzbereitschaft fehlt da einfach. Die Frankfurter, die sind natürlich stark. Vorne Rebic, Jovic und Haller, so oft erwähnt. Aber auch Philipp Kostic, der blüht da richtig auf. Ex-Hamburger, hat in Hamburg überhaupt nicht funktioniert. Lief gar nicht für ihn, war ein absolutes Missverständnis hier zwischen ihm und dem Verein. Und jetzt bei Frankfurt blüht er auf, macht mustergültig das 3 zu 0, packt seine linke Klebe aus dem 16er und das ist natürlich schwer zu halten. Ja, und deswegen sind die Frankfurter jetzt auf Platz 6 mit 37 Punkten. Auch sie können noch in Richtung Champions League gehen und das wäre wahrscheinlich der einzige Weg, um dort vorne die 3 zu halten. Denn sonst sehe ich das schwer. Sonst glaube ich, wird da nur ja, Haller noch bleiben. Denn ich denke, dass jetzt Ante Rebic und auch Jovic so viele Interessenten da haben. Luka Jovic immer noch anführender in der Torschützenliste mit 15 Toren. Das ist schon bärenstark. Und wenn man sieht, er hätte in dem Spiel sogar noch ein, zwei mehr machen können. Ja, aber auch wie er sein Tor wieder macht, Kopfballtor, ja, ist einfach stark. Und deswegen die Frankfurter da völlig zu Recht aktuell in der Position in der Liga und auch in der Euroleague. Ja, und Hannover, ja, da wird es jetzt nächste Woche ganz, ganz spannend. Ich bin wirklich, das interessiert mich echt, was Thomas Doll da jetzt ändern wird die Woche und da probieren wird, in Stuttgart auf den Platz zu bringen, denn da wird es natürlich ein Hauen und Stechen geben und diese 3 Punkte wird wahrscheinlich erstmal defensiv geprägt sein, das Spiel. Allerdings, ja, habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich glaube da eher an die Stuttgarter, denn sie spielen natürlich zu Hause und das kann ein Riesenvorteil sein. Für Hannover fühlt sich momentan jedes Spiel fast an wie ein Auswärtsspiel, denn die Fans gehen ja auch nicht mehr so richtig zu den Heimspielen. Da hat man auch wieder viele Plätze gesehen. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn man die Frankfurter sehen kann und kommt aus Hannover, dann würde ich doch da mal hingehen, weil ich weiß ja, es gibt ja aktuell da Tickets wie Sand am Meer bei Hannover 96 Heimspielen. Hätte ich mir doch mal die 3 Jungs da vorne angeguckt, wer weiß, wo die da nächste Saison spielen, bei welchem Verein. Ja, hat man sicherlich auch wieder eine Chance verstreichen lassen, so wie jetzt ja, die Hannover 96 Angreifer in der Hinrunde noch, denn in der Rückrunde hatten sie ja noch nicht so viele Chancen in der Offensive. Aber gut, machen wir weiter. Letztes Spiel des Spieltags, über das wir noch sprechen können, denn heute Abend gibt es erst RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim. Und das ist natürlich dann heute nicht mehr in unserer aktuellen Folge mit dabei. Deswegen ja, das Spitzenspiel des Spieltags, Borussia Dortmund gegen die Leverkusener. Und das Spiel hat alles mitgebracht, was es im Vorfeld versprochen hat, was man sich erwartet hat. Ein Offensivspektakel. Beide Mannschaften, ja, mit einer sehr, sehr guten Performance. Und es war die Rückkehr von Peter Bosz an seine alte Wirkungsstätte, nämlich zu Borussia Dortmund. Und Achim Watzke hat im Vorfeld gesagt, die beiden haben noch guten Kontakt und er schätzt Peter Bosz menschlich unheimlich. Er hat damals leider nicht die Spieler gehabt, die seine Philosophie umsetzen konnten. Und er denkt, dass er mit Bayer Leverkusen auch eine sehr gute Mannschaft hat und die da noch besser zu seiner Philosophie und seinem System passt. Und das ist ja auch aktuell eigentlich durch die Zahlen bestätigt worden, denn Bayer Leverkusen ja ist die beste Mannschaft der Rückrunde, hat da am meisten Punkte eingetütet und wollte diesen Lauf natürlich auch gegen die Borussia fortsetzen. Aber ihr habt wahrscheinlich schon das Ergebnis gelesen. Ja, ein 3 zu 2 für die Dortmunder und ja, raus aus dem Leistungstief der letzten Wochen. Kleiner Befreiungsschlag. Mario Götze, ja, der hat tatsächlich das entscheidende 3 zu 2 gemacht. Macht er gut. Vom 16er unten links rein. Sicheres Ding. Und auch vorher war es allerdings nicht so klar, dass die Dortmunder das Spiel gestalten. Vorher gab es auch noch den schönen Treffer von Jadon Sancho, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wahnsinn, geile Flanke da von links. Und er nimmt den Volley und schweißt den kurz mal ein in die lange Ecke von ihm aus. Schön gemacht. Und ja, die schönen Tore natürlich gab es aber auch auf Leverkusener Seite. Kevin Volland glich da aus, nachdem Sakadu vorher nach einer Ecke den aus 2 Metern reingeschoben hatte, Kevin Volland. Schönes Zusammenspiel vorher von ihm und Havertz und dann schweißt er ihn in die kurze Ecke ein, platziert gemacht, mit Absicht durch die Beine geschossen. Super Treffer. Also geile Tore in diesem Spiel. Und Borussia Dortmund, ja, sah lange nicht wie der sichere Sieger aus. Bayer Leverkusen hatte mehr vom Spiel, gerade in der Anfangsphase, viele Abschlüsse. Aber ja, Borussia Dortmund hat halt dann einfach auch nochmal die Qualität, um das Ding zu drehen. Und deswegen ging man dann 3:1 in der Führung. Und Leverkusen dann nochmal mit dem späten Anschlusstreffer, allerdings dann zu spät durch Jonathan Tah. In der 75. Denn danach gab es nicht mehr so richtige Möglichkeiten, fehlte dann so ein bisschen die Durchschlagskraft. Alario hatte nochmal einen Kopfball, stimmt, fällt mir gerade wieder ein, der auch immer ja für ein Tor gut, aber in dem Sinne zu zentral geköpft und Birki war da und hat pariert. Ja, allerdings wirklich ein Spiel, was für die Zuschauer sehr schön anzusehen war und wo man sicherlich auch gern im Stadion gewesen wäre und was Dortmund auch einfach so ein bisschen wieder die Leichtigkeit zurückbringt. Man hat jetzt noch 3 Punkte Vorsprung vor den Bayern, war natürlich unter Druck vor dem Spiel, weil die Bayern vorgezogen hatten, aber jetzt ist man 3 Punkte noch vor den Bayern und kann da sicherlich in den nächsten Wochen auch wieder was drehen, dass es in die positive Richtung geht. Hat jetzt das deutlich leichtere Spiel gegen Augsburg als die Bayern bei Gladbach, denn Gladbach auch angeschlagen und angeschlagene Boxer, das wissen wir, sind die gefährlichsten. Ja, und dann können wir eigentlich die Bundesliga für diese Woche abschließen. Machen wir weiter mit dem League Cup Finale in der Premier League. Ja, Chelsea gegen Manchester City und ja, da ging es ja wirklich zur Sache, denn nicht nur, dass es die ganze Zeit so richtig klare Torchancen nicht gab und es am Ende dann 0:0 stand und ins Elfmeterschießen ging, ja, weil da kurz bevor es dann zum Elfmeterschießen kam, gab es dann die ja, spannendste Szene im Spiel und zwar zwischen Maurizio Sarri und seinem Torwart Kepa, dem teuersten Torwart der Vereinsgeschichte und auch der Fußballgeschichte mit 80 Millionen. Denn ja, der blieb einmal liegen und ließ sich behandeln vom Doc und dann wollte Sarri ihn rausnehmen und wollte Caballero reinbringen, der ja auch für Man City das Tor mal gehütet hatte. Sicherlich dann auch nicht eine schlechte Wahl gewesen wäre fürs Elfmeterschießen, da er wahrscheinlich ein paar Ecken kannte von den Spielern. Aber Kepa hat die Auswechslung verweigert und hat gesagt, nee, ich bin gut drauf, also ich bin fit, hat dann immer so einfach nur seinen Daumen gezeigt und hat gesagt, ist alles gut. Und Sarri hat halt gesagt, nein, du kommst raus, hat ihn die ganze Zeit rausgewunken und hat, man konnte so ein bisschen Lippen lesen, come on und so. Aber darauf hatte Kepa gar keinen Bock und hat einfach gesagt, nee, mach ich nicht, hat dann abgewunken, hat ja so ein bisschen obszöne Geste mit der Hand in Richtung Sarri gemacht, also ein bisschen respektlos auch, und Sarri ist dann völlig durchgedreht. Also hat die Jacke aufgerissen, hat auf den Stuhl geschlagen, wollte schon in die Kabine, ist dann doch nochmal umgedreht und ja, hat dann wirklich geflucht. Und wenn man auf die, ich hoffe, ihr guckt euch das nochmal an oder guckt euch da irgendwie so ein kleines, so ein Highlight-Zusammenschnitt nochmal an, das Ganze ging, glaube ich, auch nur 3 Minuten, so ein bisschen, dass Sarri dann ihn auswechseln wollte und dann ausgerastet ist. Aber im Hintergrund sieht man Willian, der dann schon ausgewechselt war und wie geschockt er einfach war darüber, wie Sarri dort ausgerastet ist. Also war super mit anzusehen, wie so ein kleiner 5-jähriger Junge, der da völlig geschockt ist. Also geile Szenen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das für Folgen haben wird. Für uns Zuschauer natürlich unterhaltsam. Allerdings für Maurizio Sarri ja der Nagel in den Sarg, sagt man, glaube ich. Ja, das Finale jetzt auch noch verloren, denn obwohl Leroy Sané nicht getroffen hat, traf David Luiz am Ende nur den Pfosten und deswegen gewann Man City dieses Finale auch noch mit Pep Guardiola. Aber ja, jetzt im Nachhinein gab es dann Stimmen, dass Sarri gesagt hat, so, sein Torwart hatte völlig recht. Und das war nur ein Missverständnis, ich habe es nicht richtig verstanden und Kepa hat gesagt, ja, sah schlecht aus, ich habe mich gut gefühlt und würde natürlich nie seine Befehle missachten wollen und hätte mich auch auswechseln lassen, aber wollte ihm nur anzeigen, es geht mir gut. Und da müssen wir jetzt ganz klar sagen, also das ist fadenscheinig, denn wenn man das Video sieht, wenn du dich auswechseln lassen hättest, in dem Fall, dann wärst du einfach runtergegangen und hättest nicht dann so eine Handbewegung gemacht und hättest die ganze Zeit gesagt, nee, immer mit dem Zeigefinger, Mensch, wenn Mert nicht da ist, dann fallen mir auch die Worte, mache ich extra Fehler natürlich, damit das nicht so auffällt, wenn er sich immer verspricht. Nee, mit dem Augenzwinkern. Ja, wenn der Zeigefinger da immer kommt vom Torwart in Richtung Seitenlinie, dann ist das, glaube ich, nicht misszuverstehen, sondern jeder hat dann gesehen, okay, der wollte nicht raus. Und Sarri wollte ihn trotzdem rausnehmen. Ja, also Wahnsinn habe ich so noch nie gesehen. Ich bin gespannt, was das für Folgen hat im Nachhinein, wie da agiert wird von Chelsea-Seite. Vielleicht ist es dann auch langsamer an der Zeit, was zu überdenken, denn auch in diesem Spiel war Chelsea natürlich nach dem 6-0 von vor 2 Wochen, dass man gegen Man City da bekommen hatte, diese Packung mit Stiftung Warentest für sehr gut befunden von den City-Fans das Spiel. Ja, da war natürlich erstmal Defensive angesagt bei Chelsea und Hazard als falsche Neun, Higuain auf der Bank und nach vorne ging da einfach viel zu wenig bis gar nichts. Und das kann sicherlich nicht der Anspruch von so einer Mannschaft sein, die noch in den letzten Jahren ja, Meister geworden ist und um die Meisterschaft sowieso immer mitspielen muss. Und das ist dann einfach zu dünn und deswegen muss man vielleicht mal überdenken, ob man da noch den richtigen Coach an der Seitenlinie hat. Denn es gab ja auch immer wieder komische Aussagen von ihm im Interview über seine Mannschaft und deswegen ist es vielleicht dann langsam am Zeitpunkt, dort was zu tun. Denn man muss auch aufpassen, in der Saison gesehen, in der Tabelle wird es langsam eng. Chelsea ist auf Platz 6, Manchester United auf Platz 5 mit 2 Punkten jetzt vor Chelsea. Chelsea hat zwar noch ein Nachholspiel, allerdings ja. Wird auch die Champions League so langsam, ja, wird es dort eng, denn Arsenal ist auf Platz 4 mit 53 Punkten. Also natürlich geht nach unten nicht viel. Watford ist 10 Punkte weg auf Platz 7. Allerdings ja, will man ja auch nicht in die Euroleague, beziehungsweise bringt der 6., 7. da nichts. Man will in die Champions League oder die Quali und deswegen muss man natürlich in die Top-Plätze da rein, in die Top 5. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen momentan gefährdet. Und nach diesem Zwischenfall jetzt wieder zwischen Spieler und Trainer muss man sicherlich mal überdenken bei Chelsea, was man da macht und auch was man mit dem Torwart macht. Dem muss man sich auf jeden Fall mal zur Brust nehmen, weil so kann man sich natürlich nicht verhalten. Was ist das ja, für ein Verhalten, was man da an den Tag legt? Das ist einfach lächerlich, sich nicht auswechseln zu lassen, auch wenn der Trainer das sagt. Denn der Trainer ist da nun mal am längeren Hebel und ja, hatte anscheinend ernsthafte Bedenken um seinen Torwart, um den Gesundheitszustand. Und deswegen ist das schon ein bisschen fragwürdig, wie Kepa sich da verhalten hat. Ja, das war's aus dieser Woche. Ja, halten wir es fest. Auch ohne Mert habe ich es jetzt über die Bühne gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, 37 Minuten habe ich jetzt gequatscht. So lange habe ich mich ja selber noch nie reden hören. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Dann wieder im Doppelpack natürlich. Mert, schöne Grüße an dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Und du wirst das ja wahrscheinlich erst in Deutschland hören. Deswegen bis dahin ist das schon wieder Schnee von gestern. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.